Herzlich willkommen bei Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und die Frage, wie schaffe ich das alles, ohne mich selbst zu verlieren? Ich bin Selina Furter, Coachin für ambitionierte Working Moms, langjährige Personalleiterin und Mama einer wunderbaren Tochter. Hier bekommst du jede Woche Klartext, Coaching-Tools und echte Geschichten von starken Frauen, die dir zeigen, du bist nicht allein auf diesem Weg. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich wirklich bewegt. Dein Weg als berufstätige Mama ist einzigartig und genau so darf er sich auch anfühlen. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Working Mom. Heute sprechen wir über eine Ressource, von der berufstätige Mütter meistens sagen, davon habe ich viel zu wenig und das ist die Zeit. Und vielleicht kennst du das auch, du hast dir vorgenommen, heute wirklich fokussiert zu arbeiten oder den Nachmittag mit deinem Kind bewusst zu genießen und plötzlich ist der Tag mal wieder vorbei und du fragst dich, wo ist die Zeit eigentlich geblieben? Mein heutiger Gast sagt, das liegt nicht nur an deinem Kalender oder an deiner To-Do-Liste, sondern vielleicht auch daran, welchen Zeitarchetypen du folgst. Zu Gast ist heute Caroline Habekost. Sie ist Vereinbarkeitsmentorin, Autorin und Gründerin von Finde dein Mama-Konzept. Caroline unterstützt Mütter dabei, Familie und Beruf so zu organisieren, dass sie nicht nur funktionieren, sondern auch wieder richtig Luft bekommen und durchatmen können. Und ein zentrales Modell ihrer Arbeit sind diese 6 Zeitarchetypen und sie zeigen, dass wir Zeit auf ganz unterschiedliche Weise verlieren. Manchmal durch Perfektionismus, manchmal auch durch Anpassung oder durch ganz viel Chaos und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Caroline. Schön, dass du da bist.
Moin, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, heute über dieses Thema mit dir zu sprechen. Aber lass uns doch erstmal damit einsteigen. Was hat sich denn für dich verändert, als du Mutter geworden bist, besonders in deinem Verhältnis zur Zeit?
Ich bin 2012 das erste Mal Mutter geworden und ich habe gedacht, ich kann so mein Leben planen und organisieren wie vorher, nur dass ich mehr tue. Also dass ich sozusagen noch besser den Kalender führe, dass ich meine To-Do-Listen noch konkreter schreibe, dass mein Mann und ich auch ein paar Dinge aufteilen. Und heute denke ich so, da war ein bisschen naiv, denn ich habe die Komplexität total unterschätzt und ich glaube, dass das auch was ist, was heute immer noch sehr häufig passiert, weil wir in unserem Kulturkreis nicht gewohnt sind, dass wir unser Privatleben bewusst managen. Also so Planung, Organisation wird uns nicht wirklich beigebracht. Wir bekommen es manchmal vorgelebt. Manchmal helfen uns auch Eltern, wie wir jetzt die Hausaufgaben uns organisieren. Aber so wie wir jetzt unseren Kindern helfen, sich zu organisieren, das hatte ja kaum jemand in unserer Generation. Das heißt, dieses Thema, wie organisiere ich mich und wie habe ich den Blick auf die Zeit, wird so ein bisschen erwartet, das kannst du oder das kannst du halt auch nicht. Und dann gehst du da irgendwie durch. Und bei mir hat sich es so dahingehend verändert, dass ich viel flexibler geworden bin. Also ich habe immer sehr gerne geplant und organisiert. Und mein Problem war auch schon immer so ein bisschen, dass sich andere Menschen da nicht unbedingt dran gehalten haben, an meine Organisation. Aber meine Organisation für mich in meinem Kosmos hat immer sehr gut funktioniert. Und das, diese Art der Organisation hat aber nicht mehr mit Kind funktioniert, weil dieses Kind hat sich natürlich nicht an meine Planung gehalten.
Und geht am Anfang das?
Und am Anfang dachte ich so, ja, das ist dann nur so im Wochenbett so. Und dann dachte ich, ja, das ist nur das erste Babyjahr. Und dann haben wir ja einen Schlafrhythmus. Und also ich durfte ja feststellen, es gibt auch Kinder, die haben einfach nie einen Schlafrhythmus oder erst, wenn sie 13 sind. Genau, das heißt, was hat sich konkret verändert? Meine ganze Art und Weise, wie ich plane, nämlich, dass ich jetzt agil plane und nicht mehr klassisch.
Und wie hast du das gelernt?
Ich war als agile Beraterin in der Unternehmensberatung und davor als Scrum Masterin in der IT und habe dort agile Methoden kennengelernt und habe damals den Quereinstieg gemacht. Da hatte ich auch schon 2 Kinder zu dem Zeitpunkt. Ich hatte schon viel vorher ausprobiert. Es hat sich auch verbessert, aber es war immer sehr anstrengend. Mein Mann und ich sind in Elternmeetings versunken. Wir haben viel Absprachen gemacht. Ich habe sämtliche Tools ausprobiert, irgendwelche Kalender, irgendwelche Farb. Und es hat auch wirklich was gebracht, ne? Also auch so dieses Bullet Journaling Plan oder so, das funktioniert ganz gut, aber es ist sehr aufwendig. Du steckst viel Zeit und Energie in die Planung und wenn dein Kind dann krank ist, fängst du halt wieder von vorne an und darfst wieder alle To-Dos übertragen. Also unglaublich frustrierend. Und dann war ich da also als Scrum Masterin bin ich zuerst eingestiegen, habe da den Quereinstieg gemacht und habe dann diese flexiblen und anpassungsfähigen Methoden kennengelernt, die du immer dann benutzt, wenn du nicht genau weißt, was in einem Projekt auf dich zukommt. Wenn du das erste Mal eine Software entwickelst, weißt du nicht genau, was für Herausforderungen es gibt. Und dann dachte ich so, ah, das ist ja, hat ja ziemliche Vergleichbarkeit mit meinem Alltag. Ich weiß nicht, mit welcher Laune meine Kinder aufstehen. Wenn Müsli morgens umfällt, ist meistens der ganze Vormittag dahin. Ich komme zu spät und alles. Es hat ja immer alles katastrophale Folgen sozusagen. Und dann habe ich angefangen, diese agilen Methoden auf den Familienalltag anzuwenden und habe dann daraus auch später meine Kopffrei-Methode entwickelt.
Ich finde das total clever, weil ich rede ja auch viel über das Thema Mental Load, du sicherlich auch. Und auch das hat ja sehr viel von diesem Thema Projektmanagement, ne? Und das ist ja auch etwas, was wir eigentlich im beruflichen Kontext total normal finden und im privaten Kontext so, wie kommst du mir jetzt hier mit Projektmanagement? Ja, aber es ist nichts anderes, ne? So.
Es ist genauso, ja.
Ja, absolut. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch, und ich kenne das von vielen Frauen und auch von mir selber, dass wenn man Mama wird, dass man so eine Art Zeitschock erlebt. Also dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, dafür hatte ich früher selbstverständlich Zeit irgendwie. Also für Zeitung lesen, für sonntags auf dem Sofa rumlümmeln oder für, keine Ahnung, alle möglichen Sachen, die mir wichtig sind. Und plötzlich ist das ganz anders. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich war, als du festgestellt hast, dass Zeit nicht mehr selbstverständlich sozusagen so verfügbar ist?
Ja, das war sofort nach der Geburt von unserem ersten Kind, weil wir ein Kind hatten, was sehr viel geweint hat und sehr unruhig war. Und das hat auch nicht nach 12 Wochen aufgehört, wie alle immer prophezeit hatten. Und das heißt, ich hatte eigentlich am Tag der Geburt, hatte ich nicht mal Zeit zu duschen, weil unser Kind dann geweint hat. Und mein Mann und ich haben uns auch schon damals aufgeteilt, aber er war dann halt auch wieder in der Erwerbstätigkeit. Das heißt, ich war auch viele Stunden allein mit unserem Kind und es war tatsächlich so, dass ich nichts geschafft habe. Also ich konnte mich nicht alleine anziehen oder duschen, knapp die Zähne putzen mit Kind auf dem Arm sozusagen. Und ich hatte sofort das Gefühl von, ich bin 100% fremdbestimmt und ich habe gar keine Zeit mehr für irgendwas. Und auch sowas wie, ich mache nebenbei den Haushalt, konntest du komplett vergessen. Das heißt, wir sind ziemlich schnell in die Aufteilung gegangen. Wer das Kind hat, hat eigentlich gar keine andere Verantwortung, außer das Kind. Und wenn wir Dinge erledigen müssen, um überhaupt unseren Alltag zurechtzukommen im Sinne von, es gibt Lebensmittel, es gibt was zu essen, wir haben Körperhygiene gemacht. Dafür mussten wir sozusagen uns schon immer abwechseln. Das heißt, ich bin da so ziemlich von 100 auf 0 gefallen.
Oh, krass. Und ist das auch etwas gewesen, was dich so zu diesem, ja, zu dieser beruflichen Expertise gebracht hat, die du heute ausübst? Also wie ist sozusagen dein heutiges Warum entstanden für dein Finde dein Mama-Konzept?
Ja, das ist mit ein Element, aber noch stärker war eher der Frust im Hinblick auf die Berufstätigkeit. Also
Ja.
ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen, ich habe einen Bachelor gemacht, ich habe einen Master gemacht, ich habe während des Masters schon erwerbsgearbeitet, ich habe so ein duales Ding gemacht, habe dann über Jahre, also 2 Jahre Berufserfahrung gesammelt, bin dann aus der Anstellung heraus schwanger geworden und auch gewünscht. Und dann auf einmal war sozusagen meine Zeit weg, wie ich es eben beschrieben habe. Und auch der Wiedereinstieg war quasi nicht möglich. Und ich war wirklich geschockt, weil ich dachte so, hö, wir haben noch 2012, ist doch total modern alles hier. Nee, gar nicht. Wir sind irgendwie noch in den 50ern, was das angeht. Und ich war dann auch so total frustriert, weil mein Mann und ich, obwohl wir von vornherein viel gesprochen haben und uns viel aufgeteilt haben, waren wir trotzdem total in diese typische Rollenverteilung gefallen von er verdient das Geld und unterstützt mich in Care-Arbeit und ich habe aber die Care-Arbeit und die Hausarbeit primär. Und da wollten wir nicht hin und waren wir plötzlich drin. Und diese beiden Faktoren haben mich angetrieben, weil ich gesagt habe, ey Leute, das so kann es nicht sein, ne? Und dann auch, du musst dich entscheiden, Familie oder Beruf. Nein, muss ich nicht. Und dann bin ich dafür losgegangen.
Ja, kann ich gut verstehen. Und man hat irgendwie das Gefühl, man hat alles richtig gemacht, ne? Wie du gesagt hast, Abitur, Studium, nochmal Weiterbildung und gearbeitet und so. Und dann gibt es irgendwie so eine Rechnung, die man ehrlich gesagt nicht aufgemacht hat, oder? Also ich finde das auch sehr frustrierend, ehrlich gesagt.
Ja, und auch, also wie krass wir ungleichberechtigt dann doch sind, war mir
Ja.
vorher auch nicht so klar. Und auch so, es gab irgendwie kein Rezept für eine Vereinbarkeit. Und das ist genau das, was ich mit Finde dein Mama-Konzept ja inzwischen anbiete, dass wir gucken, wie ist dein individuelles Rezept? Weil ein Rezept, was für alle funktioniert, habe ich auch nicht, weil das kann es ja nicht geben. Aber ich kann dir sagen, über welche Zutaten du nachdenken kannst. Und ich habe eine Formel, wie du dann dein Rezept findest, um deine Vereinbarkeitssuppe zu kochen. Und das ist genau das, was ich damals sehr gerne gehabt hätte.
Ja, kann ich gut verstehen. Lass uns gern mal zu den Zeitarchetypen kommen. Also ich habe sie ja vorhin schon angesprochen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Also ich kenne diesen Ausdruck Zeitarchetypen tatsächlich nicht, dass du die so entwickelt hast, und wie würdest du die beschreiben?
Also ich habe die entwickelt, weil ich festgestellt habe in der Zusammenarbeit mit Müttern, dass jede sehr unterschiedlich auf Zeit blickt. Also viele sind auch so, dass sie sagen, oh mein Gott, jetzt noch das Privatleben planen, so wie du es vorhin gesagt hast, und das engt mich ein und Struktur und ich halte mich eh nicht dran. Und da habe ich festgestellt, es gibt einfach Leute, die unterschiedlich mit Zeit umgehen. Einmal die, die Struktur eher ablehnen und sich eingeengt fühlen. Und dann gibt es auf der quasi auf dem Gegenpolseite gibt es die, die Struktur lieben und die gerne jede Minute planen, aber es leider nicht funktioniert, weil die Kinder oder andere Menschen nicht das machen, was sie geplant hat. Also ne, da stand ich an diesem Punkt. Ich war ziemlich extrem auf dieser Seite so. Und in der Psychologie gibt es unterschiedliche Archetypen, wie wir ticken. Und davon habe ich mich inspirieren lassen und habe dann einfach anhand der Erfahrung und mit den Archetypen, die sozusagen grundsätzlich schon existieren, habe ich geguckt und experimentiert und habe dann festgestellt, okay, wir können 6 Zeitarchetypen einkategorisieren. Und dadurch kannst du selber für dich rausfinden, erstmal, wo du Zeit verlierst, weil viele, vor allem berufstätige Mütter, also in Elternzeit ist es noch ein bisschen abgeschwächt, weil wir da sehr fremdbestimmt sind, vor allem wenn wir ein Kind haben, was einfach High Need ist. Aber in dem Moment, wo du auch irgendwie dein Kind in der Kita hast oder in der Schule, dann verplemperst du oft Zeit durch Nichtplanung oder durch zu komplizierte Planung oder durch viel Zeit in Planung. Und anhand des Zeitarchetypen können wir das einmal erkennen und können so sozusagen Zeit einsparen und für was anderes nutzen. Und je nachdem, welcher Typ du bist, können wir dann eben nämlich auch gucken, wie kannst du dich organisieren? Also wenn du Struktur grundsätzlich ablehnst, welche Art von Struktur kann dir denn gut tun, damit du dich dadurch frei fühlst und nicht eingeengt? Und wie können wir die Person, die so gerne die Zeit kontrolliert, ihr helfen, ein bisschen locker zu lassen, ne? Und daraus sind dann diese Typen entstanden. Und wenn du magst, kann ich die einfach einmal vorstellen.
Sehr gerne, da bin ich sehr gespannt. Ich habe natürlich den Test auch gemacht. Ich sage nachher, was ich habe.
Okay, sehr gut. Sag's nachher. Also, es gibt einmal den Typ Mutter Teresa und die ist sehr fürsorglich und selbstlos und mitfühlend. Ja? Also, die ist so, natürlich nehme ich mir noch Zeit für dich, erzähl mir nochmal, ich höre dir zu. Und die schreit auch immer schnell hier, wenn es darum geht, irgendwie einen Fahrdienst für den Ausflug in der Kita zu übernehmen oder irgendwie noch ein Geschenk für den Teamkollegen zu besorgen oder so. Und sie nimmt sich sehr gerne Zeit für andere und merkt das oft nicht mal. Und ihr Problem ist halt, dass sie letztendlich dann keine Zeit mehr für sich hat, weil sie ja die Zeit sozusagen für andere ausgegeben hat. Und dadurch, in Anführungsstrichen, verliert sie Zeit. Warum in Anführungsstrichen? Weil natürlich darfst du auch Zeit in andere investieren, ne? Das ist ja schon grundsätzlich ja erlaubt sozusagen. Genau, das heißt, die opfert sich sehr gerne auf und investiert die Zeit vor allem ja in andere, für andere Menschen. Und ich kann mal auch anhand dieses Beispiels sagen, so was, wenn du jetzt eine Mutter Teresa wärst, was könntest du dann tun? Du könntest erstmal beobachten, ob du die Zeit, die du für andere Menschen investierst, auch wirklich investieren möchtest. Also, weil für das Kind wollen wir ja Zeit meistens investieren. Aber ich weiß nicht, ob du für jeden Nachbar und für jede Kita-Leitung und ob du das Ehrenamt hier annehmen musst und dort und da noch. Also wir reduzieren sozusagen in der Menge, wofür du Zeit ausgibst und eben beobachten, wo hast du schon Zeit für dich und wenn du die nicht hast, eben unbedingt etablieren, weil sie tut dir sehr gut. Genau, bist du Mutter Teresa?
Nein,
Nein.
definitiv nicht.
Okay, dann haben wir als nächsten Typen das liebe Mädchen. Das liebe Mädchen nimmt auch sich gern Zeit für andere, allerdings aus einer anderen Intention heraus. Die ist nämlich sehr gerne brav, die ist sehr gerne freundlich, die macht es gerne anderen recht. Also die ist so eine typische People-Pleaserin. So, ja klar, natürlich kann ich das übernehmen. Die sagt ja, bevor sie überhaupt nachdenkt, weil das gehört sich ja so. Also ich bin lieb, brav und deswegen sortiert sie ihren Alltag nach den Bedürfnissen von anderen, oft eben auch von ihren Kindern und hat auch eine Tendenz, es ein, ich sag mal, ein Stück weit zu stark auch für die Kinder zu machen. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Frage, welche Haltung hast du? Und ich glaube, dass es keinem Elternteil gut tut, wenn deine Zeit 100% den Kindern gehört und du gar nicht mehr für dich sorgst. Und sie hat diese Tendenz, sozusagen Kinder immer an erster Stelle. Und ich habe mir zwei Massagetermin gebucht, aber da gehe ich nicht hin, weil mein Kind weint jetzt. Und ne, also immer sozusagen die anderen. Und die hat auch so ein bisschen die Haltung von, das wird schon alles passen, irgendwie kriege ich das alles hin, ich mache das alles. Und ihr Problem ist halt, sie hat nie genug Zeit und auch wichtige To-Dos bleiben liegen, weil sie halt permanent für die anderen agiert und vor allem darauf aufpasst, dass sie nicht ja irgendwo aneckt, irgendjemanden ja negativ auf die Füße fällt sozusagen.
Also das typische Grenzen setzen Problem.
Ja, also Nein sagen unglaublich schwer, Grenzen setzen unglaublich schwer. Genau, dann gibt es Miss Controlletti.
Die
Miss
bin ich auch sehr
Controlletti.
gespannt.
Ja, Miss Controlletti ist quasi der Anteil, den ich schon ein bisschen von mir beschrieben habe. Also die liebt die Kontrolle der Zeit. Also wirklich zu planen, okay, Mittwoch von 10 bis 11 mache ich das und dann von 11 bis 12 mache ich das. Und dann mache ich 10 Minuten Pause und dann habe ich noch 5 Minuten Puffer und dann fahre ich los zur Kita mein Kind abholen. Und dann dauert die Fahrt genau 8,5 Minuten. Ich plane mal 10 ein, falls eine Ampel rot ist. Ja, also so tickt sie in ihrem Kopf. Und wenn alles nach Plan funktioniert, dann hat Miss Controlletti gar kein Problem. Also die kann sehr gut, sehr linear nennt man das Plan. Also wenn das, dann das, dann das. Die plant auch sehr gerne Puffer ein, hat auch so Erfahrungswerte. Das heißt, Miss Controlletti erkennt lange nicht, dass sie ein Zeitproblem hat, weil sie sehr
Funktioniert
viele
alles.
so Workarounds findet. Und du merkst es aber darin, dass es immer anstrengender wird. Also das, was ich vorhin sagte, mit wir versinken in Elternmeetings. Es geht viel Zeit für die Planung drauf und vor allem für die Umplanung, weil ja dann nicht alles so passiert, wie du dir das vorstellst. Dann ist ein Stau, dann kommst du zu spät zum Meeting und so weiter. Das heißt, sie kontrolliert sehr stark die Zeit und das ist ihr Problem. Also sozusagen die Umstände und andere Menschen reagieren nicht so, wie sie das erwartet und deswegen hat sie viel Umplanungszeit. Und bei Miss Controlletti ist oft auch ein hoher Perfektionismusanteil dran. Das heißt, sie will es gut und richtig machen und auch oft ein Unmissverständnis anderen gegenüber. Also ich kenne das von mir in der Anstellung noch mit Arbeitskollegen, wenn wir halt ein Meeting abgemacht haben um 11 Uhr und die waren um 11:05 nicht da. Ich hatte da einfach gar kein Verständnis für, wo ich dachte, jetzt lässt du mich hier sitzen. Zeit ist so wertvoll. Ich bin in Teilzeit dort gewesen. Für mich hat jede Minute gezählt. Und warum bist du jetzt nicht da? Ist dein Job, da zu sein. Und wenn irgendwas dazwischen kommt, ist es dein Job, mir rechtzeitig Bescheid zu sagen und nicht einfach 10 Minuten, Viertelstunde zu spät zu kommen und zu erwarten, ich bin dann entspannt und wir holen uns erstmal einen Kaffee. Ja, also das riecht Miss Controlletti richtig auf. So.
Das kann ich gut verstehen.
Genau. Und ich kann auch schon mal so ein bisschen anspoilern. Also bei Miss Controlletti ist natürlich die Lösung einmal in der Art und Weise anders zu planen. Also nicht dieses klassische Plan, sondern das agile Plan zu übernehmen. Und eben auch unabhängiger von äußeren Umständen und anderen Menschen zu planen und auch zu lernen, better done than perfect, fünfe gerade sein zu lassen, und dann eben zu entscheiden, okay, ich warte 5 Minuten und dann gehe ich, oder ich nutze jetzt die Zeit, um kleine To-Dos zwischendurch zu erledigen, oder ich nutze die Zeit einfach mal, um durchzuatmen. Das ist dann schon fortgeschritten für Miss Controlletti. Also es geht sozusagen darum, dann auch klare Grenzen für sich festzulegen, danach zu handeln und zu lernen, entspannter und lockerer zu sein. Und auch dafür gibt es ja Mittel und Wege sozusagen. Dann gibt es die Rebellen und die Rebellen, die hat meistens sehr klare Aussagen. Also die sagt sowas wie in der Kita: Nein, ich backe keinen Kuchen. Wenn ihr wollt, kaufe ich euch ein. Aber selbstgebacken gibt es hier bei mir nicht. Ne? Dafür opfere ich nicht meine Zeit. Ne? Oder die sagt auch ganz klar: Nee, dafür möchte ich mir keine Zeit nehmen. Ne? Also wenn du die irgendwie einlädst zu so einer Thermomix-Party oder so, dann sagt die: Nee, das ist nichts für mich, da nehme ich mir keine Zeit für. Da komme ich nicht. So, die ist so sehr klar. Sehr direkt, die sagt auch so, mach das doch selbst, das will ich nicht. Und deswegen kann die Rebellin auch relativ gut mit ihrer Zeit umgehen, weil die halt sich sehr schützt und einfach sagt, das mache ich nicht, da habe ich Lust zu, habe ich keine Lust zu. Oft ist es auch den Kindern gegenüber sowas wie, ja, Schuhe ziehst du selber an, bist jetzt 3, du kannst, das machst du. Und durch diese klare Haltung funktioniert es dann auch sehr oft sehr gut. Je nach Charakter des Kindes kann das aber auch zu Herausforderungen führen. Und sie möchte die Zeit nicht für alltäglichen Kram abnehmen. Und ja, macht so ihr Ding. Aber ihr Problem ist, feste Abläufe und bestimmte Uhrzeiten engen sie ein. Also die hat grundsätzlich keine Lust, sich sozusagen an andere anzupassen oder in Vorgaben reinzugehen und deswegen rebellen, ja. Da springt sie auf, schlägt andere Dinge vor oder ja, ist vielleicht sogar diejenige, die dann 5 Minuten zu spät kommt, weil sie halt sagt, na, mein To-Do vorher war jetzt wichtiger, kann die andere Person warten. Und das führt zu Konflikten. Und manchmal lehnt sie auch Planung so weit ab, dass sie halt irgendwie gar keinen Kalender führt oder keinen richtigen Kalender führt. Und das führt dann zu Chaos. Und ja, dann hat sie natürlich auch ein Zeitproblem. Genau, dann haben wir noch, jetzt habe ich nicht aufgepasst, hatte ich schon das liebe Mädchen? Ja,
Ja,
ne?
die verträumte Fee.
Die verträumte Fee fehlt noch, genau. Die verträumte Fee ist sozusagen genau das Gegenteil von der Miss Controlletti. Die verliert sich gerne. Also die backt einen Kuchen und denkt, oh, wäre ja geil, wenn das so ein Regenbogenkuchen wird mit unterschiedlichen bunten Schichten. Habe ich noch Lebensmittelfarbe? Nee, habe ich nicht. Gehe ich mal eben zum Supermarkt? Ah ja, ich gehe auch zu Fuß, dann habe ich gleich meine 10.000 Schritte gesammelt, packe ich mein Kind noch ein und ne, dann tüdelt die los, dann fängt sie an, kommt wieder nach Hause und dann dauert irgendwie dieses Kuchenbacken 4, 5, 6 Stunden. Auf einmal ist es irgendwie 21 Uhr und sie denkt, huch, mein Kind ist quakelig, das hätte ich ja eigentlich ins Bett bringen müssen. Also so, und da ist auch so feste Schlafenszeiten der Kinder, es fehlt dann auch oft und oder ist schwierig zu etablieren, muss ja auch nicht jeder etablieren, kann jeder ja machen, wie er möchte, nur es passiert oft aus Versehen. Und sie sagt dann oft auch, ja, kann ich machen, wenn sie begeistert ist. Also wenn sie eine Anfrage kriegt, zum Beispiel den Kuchen zu backen, sie denkt so, geil, die Regenbogentorte, ich habe da mega Bock drauf, sagt sie ja, ohne ihre zeitliche Kapazität zu checken. Und sie unterschätzt das auch immer. Also sie denkt dann so, ja, das mache ich in 2 Stunden und dann dauert es 6, ja. Oder die hat einen Termin und dann wird irgendwie gefragt, wollen unsere Kinder heute Nachmittag spielen? Dann sagt sie ja. Ich habe um 14 Uhr einen Termin, dann kommt doch 15:30 Uhr. Dabei ist ihr Termin um 15:30 Uhr zu Ende und sie hat noch eine halbe Stunde Fahrt. Also es geht gar nicht auf. Frühestens wäre 16 Uhr und das auch nur, wenn alles nach Plan läuft, was ja meistens nicht funktioniert. Das heißt, sie sagt auch relativ schnell zu und dann ist sie diejenige, die dann nochmal schnell eine Sprachnachricht macht. Du, ist doch länger geworden, tut mir leid, ich bin gleich da. So.
Okay.
Das heißt, die verliert Zeit vor allem, weil sie Zeit gar nicht im Blick hat und gar nicht realistisch einschätzen kann und keine Bewusstheit darüber hat. Und das ist auch gleichzeitig wieder ein möglicher Schlüssel. Also es gibt immer mehrere, aber ich habe jetzt immer so einen möglichen Schlüssel genannt, ist erstmal die Zeit zu beobachten und einfach auch mal zu tracken, wie lange fahre ich wohin, wie lange brauche ich für was und einfach auch mal so in sich reinzufühlen nach dem Tag. Und okay, wenn ich 3 Termine hatte, ist mir das zu stressig oder ist das genau richtig? Weil auch da gibt es kein richtig oder falsch, ne? Sondern es gibt immer nur ein, wie fühlt es sich für mich an? Und genau, die verträumte Fee ist dann, deswegen nenne ich sie auch so, die ist einfach so ein bisschen auch in so einem anderen Kosmos, in einer anderen Welt und hat deswegen oft auch Konflikte mit anderen Zeittypen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und die letzte ist noch die weise Frau.
Ja. Die weise Frau kann schon sehr gut mit Zeit umgehen, hat die Zeit oft im Blick, weiß oft, wann was zu tun ist, kann sehr gut die Zeit im Blick halten und kann sagen, dafür brauche ich so lange, dafür brauche ich so lange. Und die weise Frau hat oft auch nicht so ein Zeitproblem. Das heißt, die habe ich zum Beispiel relativ selten in meinen Kursen, weil die ziemlich gut zurechtkommt. Die kommt trotzdem manchmal, weil sie Bock hat auf noch mehr. Und auch die weise Frau hat einen Schmerzpunkt. Die ist nämlich sehr rational. Die entscheidet sehr rational nach Zeit. Und dann sagt sie halt, wenn die Freundin fragt, wollen wir heute Nachmittag einen Kaffee trinken, uns mit den Kindern irgendwie im Café treffen, dann hat die total Lust. Dann guckt die aber in den Kalender und sieht, ah, wir haben einen Zahnarzttermin. Und dann sagt sie aus rationalen Gründen nein, weil sie weiß, okay, das kann irgendwie länger dauern, bis ich hin und her gefahren bin. Dann mache ich es lieber nicht, dann bin ich nachher gestresst, weil meine Freundin wartet im Café, die will ich ja auch nicht enttäuschen. Und dann sage ich nein. Und das führt dazu, dass oft die weise Frau auch so ein bisschen einsam ist, auch oft gar nicht so genau weiß, wozu habe ich denn Lust? Also wenn die sich mal Me-Time nimmt, weiß sie oft gar nicht, will ich in die Badewanne gehen, will ich spazieren gehen, will ich Sport machen, weil sie oft so das Bedürfnis zu sich verloren hat, weil sie eher so im Mechanischen, im Rationalen ist. Das heißt, bei der weisen Frau gibt es einen ganz anderen Ansatzpunkt, wenn es darum geht, sie möchte sich besser organisieren und sie möchte irgendwie ihren Alltag leichter gestalten. Bei ihr kommt die Leichtigkeit vor allem darüber, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse wieder lernt wahrzunehmen und die zu leben. Und deswegen braucht die im ersten Moment gar nicht unbedingt ein neues Organisationstool, sondern sie braucht diesen anderen Weg. Und das ist übrigens das, was ich so sehr liebe am Selbstmanagement. Es ist eben nicht nur, wo schreibe ich ein To-Do hin, was packe ich in welchen Kalender, welches Tool ist das Beste, sondern es sagt so viel über dich und deinen Charakter aus und das, was du so im Leben erreichen willst und wie bewusst du dein Leben lebst und auch wie sehr du die Regie in deinem Leben führst und auch das Gefühl hast, von ich bin selbstbestimmt, ich führe die Regie in meinem Leben. Und da kannst du so viel über Selbstmanagement gehen und so in die Tiefe gehen, da gehe ich sehr drinne auf.
Ja, das glaube ich. Und es hört sich auch total so an und ist so super spannend. Und ich glaube, da geht auch ganz viel über Werte, ne? Dass man auch irgendwie erstmal rausfindet, was einem überhaupt wichtig ist. Also ich habe den Test gemacht und ich war tatsächlich die weise Frau. Genau. Und genau, viele Dinge stimmen auf jeden Fall. Ich habe aber auch so einen kleinen Rebellinnenanteil, habe ich festgestellt, weil ich so die Fraktion, ich backe jetzt hier Kuchen für die Kita, bin ich auch nicht. So, ich sag dann auch, nee, sorry, habe ich echt keine Zeit für oder ich biete gerne was anderes an, was irgendwie nicht so zeitintensiv ist oder sowas. Genau, aber total spannend und ich glaube auch, dass, ne, das sind ja Archetypen und man darf nicht vergessen, dass das natürlich auch immer wahrscheinlich verschiedene Anteile in einem sind,
Das
die
ist
da
so.
genau.
Genau. Also es kommt in dem Test, den du ja machen kannst, bei mir bekommst du immer einen Typ raus. Das mache ich auch der Einfachheit
Ja,
halber
natürlich.
sozusagen. Aber du hast immer auch unterschiedliche Typen in dir. Aber du hast in der Regel auch immer einen Typ, der sozusagen auf der Bühne steht, der am stärksten da ist. Und dann geht es sozusagen erstmal darum, mit dem zu gehen. Und ich habe auch welche, die machen sozusagen einmal im Jahr das Quiz, weil sie gucken wollen, so,
Wie sich's
was ist das
verändert hat.
nächste Thema?
Ja, das finde ich auch super. Das darf man ja auch immer mal wieder überprüfen, was sich verändert hat und so. Hast du so, wenn du auf die Frauen schaust, mit denen zusammenarbeitest, hast du da so einen typischen Archetypen, der am häufigsten vorkommt? Also gibt es da so eine Tendenz?
Ja, also ich kann tatsächlich einmal nachgucken, das habe ich jetzt im Vorgang nicht gemacht, aber ich kann dir schon mal so sagen, dass ich natürlich sehr oft die Miss Controlletti anziehe, einfach weil ich selber so
Weil du
bin.
selber.
Und ich bin ja in meinem Business viel auf Instagram, viel in meinem eigenen Podcast. Das heißt, viele Leute kommen zu mir, die sich in mir auch wiedererkennen. Und dadurch habe ich einfach einen sehr großen Anteil an Miss Controllettis. Aber ich öffne das Quiz mal parallel und kann die Auswertung gleich sehen.
Ah, das ist ja sehr spannend. Aber das finde ich auch, auch schön, weil ne, wenn du das so verkörperst, ist das natürlich auch super, dass sich die Frauen da auch wiedererkennen und merken, dass sie von dir da auch super profitieren können.
Ja, und eben auch, egal welcher Typ du bist, du kannst halt immer damit ja handeln, damit umgehen. Ne? Ich habe zum Beispiel auch zu jedem Typen eine eigene Podcast-Episode gemacht. Ist natürlich eine der Episoden, also oder es sind 6 Episoden, die am meisten gehört werden, weil du sozusagen da immer wieder Dinge erkennst und rausfindest, ja, genau, so ticke ich. So, ich habe es jetzt geöffnet und wir gucken einmal. Ja, also Miss Controlletti ist stark vertreten, das liebe Mädchen und dann an dritter Position Mutter Teresa.
Ja, das kann ich auch. Als du es vorhin vorgestellt hast, kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, weil das häufig ja die Frauen sind, die ihre eigenen Bedürfnisse sehr, sehr weit nach hinten priorisieren und dann Unterstützung brauchen manchmal.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und auch dieses, also nicht Nein sagen können, ist natürlich im Hinblick auf Mental Load ein besonders großes Thema. Und das liebe Mädchen hat maximale Probleme und die Mutter Teresa auch eine starke Tendenz, Dinge aufzuteilen. Also wenn sie in Partnerschaft sind, wirklich zu sagen, hey, wir sind beide sorgeberechtigt, wir tragen beide die Verantwortung. Allein das fällt ihnen schon super schwer. Und wenn sie dann auch noch einen Partner haben, der auch sich selber gar nicht so in der Rolle sieht, haben die da oft einen langen Weg. Es ist nicht unmöglich. Und es führt einfach sozusagen dazu, dass zu der stärksten Prägung, die momentan da ist, sie ein Stück weit gegenläufig ist zu dem, was sie eigentlich erreichen wollen. Und wenn die ohne Partner sind, also allein begleitend sind, dann ist das Problem oft noch größer, weil sie so das Gefühl haben von, wenn ich jetzt mir Hilfe anfrage oder auch wenn mir Hilfe angeboten wird, dass ich die annehme, fühlt sich für die oft schon falsch an,
Ja.
weil sie das Gefühl haben, es ist ja nicht deren Problem, dass ich jetzt alleine bin mit den Kindern oder dass ich jetzt diesen Termin habe. Und die müssen jetzt nicht das ausgleichen, was mein Problem ist. Und deswegen lehnen die dann auch Hilfsangebote ab, ja. Also die müssen nicht mal erfragen, sondern lehnen Angebote ab. Und erfragen kommt schon gar nicht in die Tüte. Und ja, auch da kannst du dich rausarbeiten und andere Lösungen finden. Und ich möchte hier auch ganz transparent sagen, ich nehme sehr viel Hilfe an Anspruch. Also mein Mann und ich teilen uns inzwischen ja auch gleichberechtigt auf. War ein langer Weg über viele Jahre. Und wir haben jetzt wirklich es so, dass wir beide uns die Aufgaben gleichberechtigt ziehen und Verantwortungen aufgeteilt haben. Und wir nehmen trotzdem Hilfe an und wir fragen sie an, weil wir immer sagen, zwei Erwachsene, drei Kinder ist eigentlich ein schlechter Schlüssel.
Absolut. Ihr seid in der Unterzahl.
Ja, genau, so ist es.
Ja, na, das finde ich super, dass du das nochmal sagst. Und ich höre auch ganz häufig, ne, dass bei Partnerschaften so suggeriert wird, ne, man muss irgendwie dieses 50-50-Modell irgendwie anstreben. Ich finde das auch erstmal grundsätzlich gut, aber gleichzeitig finde ich auch, es muss sich auch fair anfühlen, ne? Also 50-50 heißt für mich nicht immer unbedingt, dass sich das auch fair anfühlt. Ich glaube, wichtig ist, dass beide Partner auch immer die gleichen, also Raum für ihre eigenen Dinge haben, also gleiche Freiheiten sozusagen haben. Und dann, wenn man Mental Load aufteilt, dann teilt man ja Aufgabengebiete sozusagen komplett auf. Und manche Aufgabengebiete sind vielleicht ein bisschen größer als andere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Einkauf oder sowas betrachte, dann stelle ich das mal so nebens Putzen und dann kann man sich drüber streiten, was jetzt mehr Zeit in Anspruch nimmt. Also ich bin für den Einkauf verantwortlich. Mein Mann
Ja,
fürs
also
Putzen.
mein Mann und ich haben uns entschieden, es sozusagen nicht aufzurechnen. Es gibt ja auch so
Genau.
Mental-Listen, wo du Punkte verteilst und ich
Ja.
verstehe auch die Idee dahinter, aber ich finde, es hat immer was von diesem so Aufrechnen. Und genau wie du sagst, was wiegt denn jetzt schwerer? Also mein Mann bringt zum Beispiel den ganzen Müll raus und auch die Mülltonnen an die Straße und sowas. Und dieses dran denken, das zu machen und da rechtzeitig dran zu sein, ist das jetzt mehr oder weniger Aufwand als zum Beispiel, ich bin Head of Wäsche, also ich mache alles mit Wäsche,
Bei uns
Waschen
genauso.
und Eier
Ja.
und vor die Zimmertür legen. Ich lege nicht zusammen, ich bügel nicht, aber sozusagen ich sortiere es und es wird vor die Zimmer gelegt und bei der Fünfjährigen sortiere ich auch noch ein. Und ich finde zum Beispiel, Wäsche ist für mich ein easy peasy Thema, weil ich da überhaupt kein Heckmeck mache. Ich bin immer verwundert, wie viele Waschmittel andere haben und wie die sortieren. Bei mir gibt es drei unterschiedliche Kategorien und die werden gewaschen, wenn die Tonne dafür voll ist. Und dann wird fast alles in Trockner geschmissen. Und ich habe drei Blusen, die ich auch mal bügel. Die ziehe ich an, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin. Also keine Ahnung, einmal im Monat oder so. Also deswegen, Wäsche ist bei uns nicht so der Aufwand. Für mich wäre dieses Müllthema ein viel größerer Aufwand. Und deswegen, genau, muss man immer gucken, wie man das aufteilt. Und 50-50 ist aus meiner Sicht auch nicht unbedingt erstrebenswert. Und ich war sogar überrascht, dass wir uns dann dafür entschieden haben, weil ich lange war, nee, lass uns so 70-30 machen oder 60-40. Ich möchte viel bei den Kindern sein, ich möchte hier viel machen und so weiter. Und ich habe ja dann aber irgendwann hauptberuflich, bin ich in die Selbstständigkeit mit Finde dein Mama-Konzept gegangen. Und dann haben sich halt auch bei mir Prioritäten verändert. Dann habe ich gesagt, so, ah ja, so 25 Stunden pro Woche oder vielleicht sogar auch 30 für mein Business hätte ich schon gerne. Und dadurch haben wir automatisch anders aufgeteilt. Dann sind wir in die 50-50-Aufteilung gekommen. Und jetzt leben wir das seit ein paar Jahren so und finden es gut. Und wir behalten uns immer vor zu sagen, vielleicht machen wir es ab nächsten Jahr anders, je nachdem, wie unsere Bedürfnisse sind.
Ja, finde ich auch super wichtig, dass man das immer wieder auch reflektiert und guckt, auf welchem Weg man sich gerade befindet und nachjustiert. Macht man im Projektmanagement ja auch so.
Genau
Sehr,
so.
sehr, sehr, sehr schön. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, und zwar ist Zeit ja häufig auch Teil eines strukturellen Problems, ne? Und es gibt die gesellschaftlichen Erwartungen irgendwie an Frauen und Mütter. Würdest du sagen, dass das in diesen Zeitarchetypen auch mit widergespiegelt wird, oder ist das etwas, was so ausgeklammert ist, weil das irgendwie nicht Teil sozusagen des Konzepts ist?
Das liegt sozusagen oben drüber beziehungsweise unten drunter, weil das betrifft alle sechs Zeitarchetypen genauso. Sie gehen nur unterschiedlich um, ne? Also die Rebellen sagt halt, ist mir egal. Ja, also ist mir egal, was die gesellschaftlichen Erwartungen sind, ich erfülle die einfach nicht, ne? Deswegen hat die in der Tendenz eher weniger ein strukturelles Problem von ihren Empfinden her. Das heißt aber nicht, dass sie de facto nicht diskriminiert wird. Sie geht damit nur anders um, hat da nicht so den Fokus drauf, ja? Aber zum Beispiel das liebe Mädchen hat ganz oft so eine Haltung, und das meine ich jetzt nicht böse, aber geht schnell in so eine Opferhaltung. So von die Strukturen sind so unfair und die Politik müsste was machen und mein Arbeitgeber muss eine Lösung finden. Und bei mir ist es ja so schwer, weil die Strukturen sind so schwer. Und natürlich ist das ganz rational betrachtet sogar wahr. Wir sind strukturell benachteiligt. Da brauchen wir aus meiner Sicht gar nicht drüber diskutieren. Das ist so. Nur in dem Moment, wo wir in eine Opferhaltung gehen, erstarren wir. Wir sind nicht mehr handlungsfähig. Und da ist ein Spielraum. Und ich glaube auch, dass die Veränderung aus dem Innen heraus schneller und wirksamer ist. Also ich will, dass Wirtschaft und Politik was verändern. Und ich bin dankbar für alle Leute, die auch was dafür tun. Und ich glaube, dadurch, dass wir einfach zum Beispiel sagen, ich erfülle diese Erwartung nicht, wir dadurch eine Veränderung machen. Und das fängt im Mikrokosmos an. Ich habe ein schönes aktuelles Beispiel aus meinem Leben. Mein Sohn hat den Sportverein gewechselt und da gibt es Turniere und da bin ich jetzt in so eine WhatsApp-Community gekommen mit ich weiß nicht wie viel Untergruppen mehr. Und da gibt es auch eine, da geht es um Organisation des Essens bei den Turnieren. Das heißt, die tun sich immer zusammen und dann machen die Sachen. Und dann wird da sowas reingepostet wie, ich bringe den Obstsalat mit und ich das selbstgebackene Brot. Und also mega aufwendig. Jetzt wollten sie irgendwie grillen und so, ja. Und es hat mich noch nicht betroffen, weil wir bei diesem Turnier nicht dabei waren, habe ich mich erstmal zurückgehalten und hat eine andere Mutter geschrieben. Also ich würde jetzt meinem Kind einfach was Gekauftes mitgeben und einfach nur seine Portion. Und ich habe die so fett abgefeiert. Ich habe dann irgendwie dazu geschrieben, so finde ich gut, ich bin auch immer für pragmatisch und einfach.
Ja, absolut.
Und es geht genau um solche Dinge, um diese kleinen Dinge, weil wir uns damit maximal supporten. Und dann gibt es einmal die, die sich aufregen und sagen, ja, mein Kind soll aber nur selbstgebackenes und dü-dü-dü-dü-dü. Ja, ich sage immer, das sind die beigen Instagram-Mamas, weißt du, die nur Holzspielzeug haben, bei denen alles beige ist und so, die nichts anderes zu
Wo die
tun haben.
Vorhänge so im Wind wehen, vor den
Ja,
geöffneten Fenstern.
genau, da ist auch immer schöne Musik im Hintergrund und so. Die, also die so eine gewisse Fiktion ja auch halten und so ein bisschen wie so Windelwerbung-Feeling machen, ja, wie süß Kinder sind und sind sie auch und es ist auch anstrengend. Das wird halt oft nicht gezeigt. Und es ist total wichtig, da sozusagen ja Stellung zu beziehen und auch danach zu handeln. Und deswegen spielt dieses Strukturelle eben nur indirekt eine Rolle für die Zeitarchetypen, weil es geht immer darum, den Ermessensspielraum, den wir haben, die Freiheiten, die wir haben, für uns und unseren Zeittyp zu nutzen. Und dann kann jeder der sechs Zeittypen mehr Zeit für sich gewinnen und kann Grenzen setzen und kann entscheiden, auch welchen Strukturen ja, gehe ich mit, welche folge ich und wo breche ich gezielt sozusagen durch und mache es anders.
Finde ich total wichtig, was du sagst, dass man, also das begegnet mir in meiner Arbeit natürlich auch häufig, ne? Und gerade so diesen Spielraum auch zu nutzen, den jeder für sich hat, ne? Dieses Thema Selbstführung wirklich in die Hand zu nehmen. Und da profitieren ja nicht nur mit davon, sondern eben auch alle anderen Menschen, die sich damit beschäftigen und diesen Handlungsspielraum nicht einfach verstreichen zu lassen, finde ich total wichtig. Was würdest du sagen, ist so eine Sache, die sozusagen über alle Archetypen hinweg, wo jede Frau mal gucken kann, hier verschenke ich Zeit, die ich vielleicht anders nutzen könnte. Gibt es da so eine Sache, wo du sagst, das ist über alle gleich, da könnte jede mal hingucken, ob sie das so macht oder anders machen könnte?
Also, wo jede mal hingucken kann, ist erstens, ob sie alle Aufgaben aufschreibt und welche Sachen nur im Kopf bleiben. Ich tendiere dazu, alles aufzuschreiben. Was meine ich mit tendieren? Also, wenn du jetzt dreimal am Tag den Geschirrspüler ausräumst, das muss aus meiner Sicht nicht auf eine To-Do-Liste, weil es ist Routine geworden. Aber alles an To-Dos, ja, Matschhose mit in die Kita bringen, neue Schuhe für das Kind kaufen oder auch berufliche To-Dos, sollten alle aufgeschrieben sein und am besten alle an einem Ort. Und das machen nämlich auch quasi durchweg über alle Zeitarchetypen alle so ein bisschen, also machen alle ein bisschen sozusagen, dass sie nicht einen Ort haben. Was meine ich mit einem Ort? Sie haben oft eine To-Do-Liste händisch irgendwo in der Küche liegen. Dann gibt es oft mindestens eine App, wo To-Dos drinne sind. Dann gibt es oft Notizbücher oder Klebezettel mit Denk dran hier und Reminder. Und dann gibt es auch immer To-Dos in E-Mail-Postfächern. Das heißt, auch wenn du keine klare Sortierung im E-Mail-Postfach hast, beziehungsweise dir die To-Dos aus den E-Mails nicht rausschreibst, dann hast du da sozusagen auch einen zweiten Ort. Und du hast halt keinen Überblick, wenn du fünf verschiedene Orte hast, wo To-Dos sind und ein Ort davon dein Kopf ist und du wolltest es dir merken. So, das heißt, das ist schon mal per se eher schwierig, dann einen Überblick zu bekommen. Und da können auf jeden Fall alle mal hinschauen und prüfen, sammle ich überhaupt alle To-Dos und sammle ich die eigentlich an einem Ort?
Das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Hinweis, weil unser Gehirn ja gerne die Sachen auch dann loslässt, wenn sie denn aufgeschrieben sind, weil es dann einfach weiß, aha, da ist es sicher, da wird sie es nicht vergessen, alles andere geht dann immer wieder im Kopf rum und das erschöpft natürlich auch total. Wenn du jetzt mal so auf die Frauen schaust, mit denen du schon gearbeitet hast, was würdest du sagen, ist so die größte Erkenntnis, die Frauen über Zeit machen, wenn sie anfangen, ihr eigenes Muster wirklich zu verstehen?
Also die größte Erkenntnis, die sie meistens machen, ist, dass sie nicht selber sozusagen falsch sind oder nicht diszipliniert genug sind oder sich nicht genug anstrengen, weil das glauben sie immer. Ich muss es noch besser machen, ich muss konsequenter sein und ab morgen mache ich es und jetzt kaufe ich mir dieses Journal und dann ziehe ich durch, sondern dass es immer sozusagen die falsche Art der Organisation war, dieses klassische Lineare, und dass diese Art der Organisation einfach nicht für komplexe Umfelder gemacht ist. Und sobald du ein anderes Tool wählst, nämlich ein agiles, ja, wie die Kopf-frei-Methode, das sich nämlich dir anpasst, das heißt, du musst dich nicht verändern. Deine Prioritäten müssen sich nicht verändern. Oder wenn du die Rebellin bist, du darfst weiterhin Rebellin sein. Oder wenn du die verträumte Fee bist, du darfst weiterhin die verträumte Fee sein. Wir müssen jetzt nicht alle ein Typ werden, sondern es geht immer darum, eine Methode zu wählen, die sich dir anpasst. Und wenn sie das tun, dann haben sie halt die Erkenntnis von, ich habe ja wirklich Zeit. Und das triggert ja auch immer viele an, wenn auf Instagram diese Reels sind mit, du hast 24 Stunden am Tag und das gilt auch für dich als Mutter. Aber genau das ist dann das, was du wirklich fühlst. Du hast genauso 24 Stunden. Es ist nicht unfair. Und würde ich dir 25 Stunden geben, hättest du auch nicht viel mehr Zeit. Es wäre nur kurzfristig das Gefühl von, oh, ich habe ja eine Stunde mehr. Aber es wird wahrscheinlich 2 Wochen, vielleicht 3 Monate dauern. Dann hast du die 25 Stunden genauso vollgepackt wie die 24 Stunden. Das ist ja auch der Effekt, den wir haben mit Teilzeit- und Vollzeiterwerbstätigkeit. Das ist der gleiche Effekt, den wir haben, wenn wir eine Gehaltserhöhung kriegen. Ne, kriegen wir 500 Euro mehr, denken wir, geil. So, und 3 Monate später denken wir, oh mein Gott, wie bin ich mit 500 Euro weniger zurechtgekommen, ja? Also wir gewöhnen uns da dran. Und du bekommst das Gefühl von mehr Zeit dadurch, dass du zur Regisseurin deines Lebens wirst und entscheidest, was Platz in deine 24 Stunden oder in deine 7 Tage die Woche reinkommen darf. Und dann kannst du auch Zeit haben. Und ich sage auch immer, es ist so, dass ich heute mit Selbstständigkeit und 3 Kindern habe ich mehr Zeit vom Gefühl her als damals vor den Kindern. Weil ich sehr bewusst mit meiner Zeit umgehe, weil ich sehr klare Entscheidungen treffe, weil ich inzwischen sehr klare Grenzen habe, die ich nicht mal zu 100%, aber zu 90% einhalte. Ja, auch ich werde besser sozusagen und habe immer noch Potenzial. Und dadurch habe ich das Gefühl von, ich habe Zeit. Und da kann jede von uns hinkommen und es ist tatsächlich eine innere Arbeit. Natürlich hat es auch was mit äußeren Strukturen und Entscheidungen zu tun und nicht jeder hat es gleich leicht oder schwer. Da gibt es massive Unterschiede. Aber jeder hat auf jeden Fall die Möglichkeit, dahingehend in eine höhere Leichtigkeit zu kommen.
Voll gut. Also ich finde diese Zeitarchetypen richtig cool und danke, dass du die hier so präsentiert hast. Ich habe ja den Test gemacht. Da wollen jetzt bestimmt ganz viele auch diesen Test machen. Wo findet man den denn?
Unter carolinhabekost.de/quiz und das kostet 0 Euro, kannst dich per E-Mail eintragen, kannst den Test machen und bekommst dann eine Auswertung per PDF und auch die Verlinkung zu den Podcast-Episoden.
Richtig, richtig cool. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Caroline, eine letzte Frage habe ich noch. Stell dir mal vor, du triffst heute auf der Straße dein 18-jähriges Ich und ihr erkennt euch und ist ganz vertraut und sie hat natürlich ganz viele Fragen an dich. Was würdest du ihr mitgeben?
Also sowas in die Richtung wie, Glaub an deine innere Größe. Also ich habe viele Jahre lang mich schon so unter mein Potenzial verhalten und verkauft, vor allem im Berufsfeld, und habe mich da die letzten Jahre sehr rausgearbeitet und profitiere da sehr von. Deswegen würde ich da in der Richtung eher erklären, so, du kannst mehr, als du denkst, und das ist mehr wert, als du denkst, und glaub an deine Größe.
Voll schön, sehr, sehr schön. Also wer Carolins Buch lesen möchte, das gibt es auf jeden Fall überall im Handel. Und das Quiz gibt es, verlinken wir. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch, liebe Caroline.
Danke auch.
Das war das spannende Interview mit Caroline. Ich hoffe, dass du dir auch ganz viel mitnehmen konntest für deinen Alltag. Und mach gerne mal den Test auf Carolins Seite. Das ist wirklich ein cooles Insight. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema. Freu dich schon mal. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Alles Gute, deine Selina. Und nicht vergessen, vertrau dir selbst.